Grace. Lass uns Platz nehmen. Preist dem Herrn. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns freuen und fröhlich sein. Ein wundervoller Gnadentag. Die Sonne scheint. Gott hat uns lieb, jeden einzelnen von uns. Und ich preise Gott. Halleluja. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Dank der Gnade Gottes. Ich wäre nicht hier. Ich wäre vielleicht irgendwo. Aber ich bin im Hause des Herrn. Und ein Tag im Hause des Herrn ist besser als 1000 Tage irgendwo anders. Und David sagt einmal, ich möchte am liebsten Pförtner sein im Hause Gottes, als in den Palästen Gottes oder der Menschen leben. Verstehst du? Als irgendwo draußen sein und mich draußen aufhalten. Mein Thema heute ist, bist du geistlich reif? Wie weit bist du? Bist du geistlich reif? Bist du mündig? Bist du erwachsen? Kann man dich auf die Menschheit loslassen? Das ist meine Frage, die mich bewegen wird. Aber zuerst, bevor ich auf das Thema eingehe, für Sonntag, den 29. September, haben wir abends um 19 Uhr eine Sonderveranstaltung hier. Josef Hetschkock wird hier sein. Josef Hetschkock ist ein fantastischer Bibellehrer. Er ist durch viele Tiefen gegangen, ist in einer Familie aufgewachsen von 10 Kindern. Und ja, der Vater hat viele Probleme gehabt, zu Hause gesehen, was zu Hause los ist. Und er hat gesagt, ich möchte um keinen Preis Pastor werden. Denn er hat gesehen, was die Pastoren so durchmachen, wie sie kritisiert werden, wie sie gekränkt werden, wie sie beleidigt werden, wie man über sie schwätzt und so weiter. Und wie sie den Mund franzig reden und da passiert nichts. So, und dann sagt er, ich möchte kein Pastor werden. Und was ist er geworden? Doch, durch viele Tiefen. Zuerst war er bei der Polizei. Und Gott hat dann in seinen Dienst gerufen, meine Schafe hören meine Stimme, dass er sich geschworen hat, ich möchte auf Gott hören und nicht mehr auf Menschen. Menschen sind mir Schnuppe. Ja, Menschen sind mir vollkommen egal. Und uns müssen die Menschen egal werden, wenn wir den Himmel erreichen wollen. Du musst nur fragen, was denkt Gott über mein Leben? Und darüber wird er sprechen, höre die Stimme Gottes. Seine Schafe hören die Stimme Gottes. Eine Sonderveranstaltung, nimm die Zeit, der fängt. Wir werden pünktlich anfangen und er spricht bis 9 Uhr. Also trink Bohnenkaffee oder irgendwas anderes, dass du hellwach bist und durchhältst bis 9 abends. Also von 19 Uhr bis 9 Uhr bis 21 Uhr. Ich freue mich, dass er da ist. Er kommt schon so viele Jahre, dass er immer ergänzt, billig mitkommt und dann kommt er immer. So immer halb, in alle halbe Jahre wieder. Das ist also so gewesen bis jetzt. Aber ich freue mich, dass er herkommt, dass er noch kommen kann. Er ist nicht mehr der Jüngste. Er dient Gott mit Freuden. Und genau das wollen wir auch tun. Er will einfach sein Anliegen ist, die Christen zur geistlichen Reife zu bringen. Wir haben so viele Mitläufer. So viele, die nur Halleluja schreien. Und da ist nichts dahinter. Da ist nur Stroh. Da ist aber kein Korn, kein Nix, nichts Bleibendes. So bist du wirklich reif. Bist du wiedergeboren? Bist du schon eine neue Schöpfung geworden? Das sind meine Fragen, die ich heute bewegen möchte. Bist du schon ein Kind Gottes? Weißt du das hundertprozentig? Oder glaubst du wenigstens nur, dass du das bist? Wir sollten wissen, aus fester Überzeugung, ich bin ein Kind Gottes, eine Tochter Gottes, ein Sohn Gottes. Bist du schon mündig und erwachsen? Kann Gott mit dir schon was anfangen? Kann er dich irgendwo einsetzen, dich irgendwo gebrauchen? Zum Abwaschen von Geschirr oder Toilettenputzen oder vielleicht für Straßenevangelisation oder was weiß ich. Kann Gott dich irgendwo gebrauchen? Hast du schon den Heiligen Geist empfangen? So predigt Paulus in der Apostelgeschichte 19. Habt ihr schon den Heiligen Geist empfangen? Die haben alle geschnarcht im Gottesdienst und gepennt. Und er sagt, das stimmt was bei euch nicht. Ihr seid Christen, ihr seid sogar getauft und bei euch läuft nichts. Bei euch passiert nichts. Und da war diese große Frage, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Ich möchte ein paar Kriterien ansprechen heute. Was ist so der Prüfstein für geistliche Reife? Gott sucht reife Christen, ausgereifte Früchte. Er will nicht mit faulen Früchten sich abgeben und versucht Gott nicht irgendwie eine faule Frucht zu servieren. Gott will was Gutes, was Perfektes, was Vollkommenes. Einen guten Weizen, gute Früchte, reife Früchte. Wir sollten anfangen, in unserem Leben das Unkraut zu erkennen. Und das ist das Erste, was bei meiner Bekehrung passierte. Ich möchte immer von mir ausgehen, was ich in den letzten 50 Jahren erlebt und erfahren habe, was da passiert ist. Zuerst mal habe ich gemerkt, wie viel Unkraut in meinem Gärtchen ist. Ich habe gedacht, ich wäre so perfekt, so vollkommen, so edel. Ach, ein wunderbarer Mensch. Ich habe noch nie gesündigt. Und als der Evangelist schrieb und sagte, Herr Matthäus, bekennen Sie dem Herrn Jesus Christus Ihre Sünden und er wird Ihnen Ihre Sünde vergeben, habe ich gleich frech und zurückgeschrieben, ich habe keine Sünden, ich bin fehlerfrei. Und dann hat er gesagt, denken Sie über Ihr Leben nach, haben Sie noch nie was Schlechtes gemacht, haben Sie noch nie dumme Gedanken gehabt, haben Sie noch nie was geklaut, haben Sie noch nie gelogen, Puh. Und dann habe ich ein Heft mir angelegt und mal aufzuschreiben, das hat er mir empfohlen, aufzuschreiben, wie viel Fehler ich in meinem Leben so gemacht habe. Und es ist ein Heft voll geworden und nachher noch ein Heft. Und ich habe gemerkt, ich bin ein Sünder. Gott sei mir Sünder gnädig. So bin ich zum Heiland gekommen. Aber wir glauben, wir sind perfekt. Das Unkraut, das sind auch Blumen, das ist auch ein Gewächs, verstehst du? Sieht auch grün und schön saftig aus, aber das ist nicht alles. So, Gott will uns ja in Bewegung bringen, Gott will uns zeigen, was mit uns los ist. Eines der besten Beispiele für einen guten Weizen ist, ist das Leben vom Apostel Paulus. Der Apostel Paulus war ein Pharisäer von Pharisäer, war perfekt. Ich habe keine Sünde, ich habe keine Fehler, ich habe noch nie was falsch gemacht. Und dann doch, als der Herr Jesus ihm auf der Straße nach Damaskus begegnet, dann merkt man, was für ein Verbrecher er ist, wie viele Leute er ins Gefängnis gesteckt hat, was er alles getan hat, eine ganze Gemeinde in Jerusalem zerstört. Und dann sehe ich die Entwicklung des Apostel Paulus und so sehe ich auch meine persönliche Entwicklung. Wenn ich so geistlich mein Leben anschaue, in seinen Briefen lese ich zuerst in den ersten Briefen, was er so schreibt, den ältesten Briefen, 2. Korinther Kapitel 11, da erklärt er, dass er einer der bedeutendsten und der besten, der schärfsten Evangelisten ist. Das erklärt, wie gut er ist, wie stark er ist, was er dem Herrn alles tut und was er für den Herrn wirkt. 5 Jahre später, in dem nächsten Brief, in 1. Korinther 15, Vers 9, da sagt er, ich bin der geringste Apostel. Du siehst plötzlich, der kommt weiter runter. So viele sind da ganz hoch oben im Himmel, da weiß ich, Wolke 9 oder Wolke 8 oder Wolke 7. Und da kommt er weiter runter. 1. Korinther 15, Vers 9, ich bin der geringste Apostel. Ein paar Jahre wieder später, als er den nächsten Brief schreibt an die Epheser, da schreibt er 5 Jahre später, ich bin der kleinste der Heiligen. Du siehst, ich bin der kleinste. Aber zuerst mal, ich bin der schärfste. Ich habe studiert. Ich war beim Gamaliel, bei dem Professor Gamaliel, habe Theologie studiert. Ich bin das und das und das. Ich war Pharisäer von Pharisäer. Ich bin ein Israelit. Ich bin aus dem Stamm Benjamin. Und jetzt kommt er runter. Ich bin der Kleinste der Heiligen. Epheser 3, Vers 8. Und in einer seiner letzten Briefe, in 1. Timotheus 1, Vers 15, das schreibt, und bitte nicht erschrecken, ich bin der größte Sünder. Das ist zuerst mal der schärfste Apostel und dann geht Stück für Stück der geringste Apostel und dann ich bin der kleinste der Heiligen und dann am Schluss sagt er, ich bin der größte Sünder. Das ist geistliche Reife. Die meisten Christen denken, ich bin perfekt, gerade umgekehrt. Verstehst du, ich bin der schärfste. Nein, wir müssen runterkommen. Ich bin der größte Sünder. Er hielt sich für gar nicht mehr so wichtig. So, der geringste der Apostel. Obwohl er in dem ersten Jahrhundert einer der größten Apostel war, aber indem er sich gering hielt, sich nicht wichtig nahm. Und das ist geistliche Reife, sich nicht mehr wichtig nehmen. Auf mich kommt die Welt nicht an. Das Leben geht weiter, mit mir oder ohne mir. Die Erde dreht sich weiter. Das Leben geht weiter. So, wir müssen bedenken, Paulus war als junger Mann, der zu Jesus kam oder zum Glauben kam, war sehr arrogant, sehr eingebildet. Und so kommen wir auch zu Jesus. Eingebildet, arrogant, ich bin ein Deutscher, ich bin Christ, ich bin Katholik, ich bin Protestant, ich bin evangelisch, ich bin pfingstlerisch, weißt du, guck, was du bist. Das ist gar nicht mehr wichtig. Und dann kommst du weiter runter. Paulus lobte die Galater sogar, dass sie ihn so aufgenommen haben. Die haben ihn als einen Engel aufgenommen. So kam er zu den Galatern, als ein Engel, was Besonderes. Jetzt kommt der studierte Theologe, Bruder Saul von Tarsus, sogar ein Adliger, ein Römer. Ja, und sie haben ihn aufgenommen, als er ein Engel gewesen ist und so weiter. Obwohl sein Fleisch für sie eine Prüfung war nachher. Sein Äußeres, seine Erscheinung später. Und wir sind manchmal so idealisiert, wir sind so von uns eingenommen. Ich bin prima, ich bin perfekt. Wie reif bist du geistlich? Das ist die Frage, die ich stellen möchte. Bildest du dir auch was ein auf deine Abstammung? In meinen Adern fließt blaues Blut, ich stamme von den Juden ab, bin Benjamin, ich bin das, ich bin das. So, und wir sehen nachher dann mit, was der Paulus alles in seinem Leben festgestellt hat. Und er schreibt dann 1. Korinther Kapitel 1, Vers 26 und folgende Verse. Liebe Brüder, schaut her, es sind nicht viel nach dem Fleisch, weise, kluge, gebildete Doktor von Professor, was weiß ich, adlig. Es sind nicht viele Mächtige, es sind nicht viele Edle in dieser Welt, also die zum Reich Gottes kommen. Aber was töricht ist in der Welt, das hat Gott sich erwählt, um die Weisen dieser Welt zu beschämen. Die Dummköpfe. Das Reich Gottes besteht aus Dummköpfen. Bitte, hört mir gut zu, erschreckt nicht.
ungebildete Sklaven, einfache Leute, Arbeiter, ganz wenig. Dann schreibt er und grüßt mir aus dem Königshaus die und die. Verstehst du, das sind ein paar Edle gewesen, aber das ist eine Minderheit. Und ein echter Christ, der wirklich gereift ist, der zum Glauben kommt, der wird klein, der bildet sich nichts mehr ein auf sein Reichtum, dass er ein Millionär ist. Ich habe mal gebetet in Heilbronn, oh lieber Gott, schick uns in der Gemeinde Millionäre. Und da kamen durch die Arbeit, die ich da gemacht habe, bei den Geschäftsleuten einige Millionäre. Aber ich war schockiert von den Millionären. Die waren so arm, die kamen in Jeanshosen zum Gottesdienst, verstehst du? Die anderen kamen mit Frack und Zylinder womöglich und mit der Fliege. Und die waren ganz einfach, so simpel. Sie haben nichts von sich gehalten. Die haben gewusst, das Geld ist nicht alles. Das Wissen ist nicht alles. Das Können ist nicht alles. Perfektionismus ist nicht alles. Nicht viele Weise. Gott wählte das Schwache, heißt es in der Bibel. Und das schwache Geschlecht, sogar so viele Frauen. Das ist erstaunlich, im Reich Gottes gibt es mehr Frauen als Männer. Ich weiß nicht warum, aber ja, irgendwie von der Prägung her. Der Mann will das alles verstehen, begreifen. In Bayern, wo ich zeitlang gelebt habe, da war es hochinteressant. In Bayern ist es neben der Kirche, der katholischen Kirche, immer ein Wirtshaus daneben. Die Frauen gehen in die Kirche zum Beten und die Männer gehen in das Wirtshaus. Wenn dann der Pfarrer Amen gesagt hat, dann treffen sie sich wieder draußen auf dem Nachhauseweg. So, und vielleicht ist es deshalb, dass sie vom Mittelalter von der Kirche so geprägt worden sind. Eigentlich sollten in der Kirche im Glauben Männer sein, denn der Glaube ist eine Männersache. Und ich komme nachher auf den Punkt zu sprechen noch. Seid männlich und seid stark, das gilt auch für Frauen, nicht nur für Männer. Aber unsere Gesellschaft ist verweiblicht, ist verweichlicht, ist feige und so weiter. Nur noch Weichlinge haben wir unter Menschen. Aber schau doch die anderen Regionen, schau Islam an. Ich bin manchmal schockiert, verstehst du? Da sind nur Männer. Oder in der Synagoge sind Juden. Da ist alles voll von Männern. Und ich frage mich, wo sind bei den Christen die Frauen? Oder die Männer? Die Männer, verstehst du? Wo sind die Männer? Gott hat erwählt das Schlechte, das Niedrige, das Kleine, das, was nichts ist, um zu beschämen, diese großen, starken Leute, wir Juden, wir Männer, wir Moslems, wir Christen, ja. Und Paulus hat gesagt, kommt runter. Gott erwählt das, was nichts ist. Ich denke nur an den kleinen David, das achte Kind. Und das Samuel kam, um einen König zu salben in Israel, und da bringt der Vater Isai den großen, stämmigen, den starken Kerl, seinen erstgeborenen Sohn. Dann sagt der Prophet, das ist er nicht. Kannst ihn wieder rausnehmen. Dann ist der zweite, der dritte, der vierte, der fünfte, der sechste. Dann ist er was schockiert. Da kommt der siebte, der ist auch nicht. Dann fragt der Prophet Samuel, ja Isai, habst du keine Kinder mehr? Dann nehmen wir halt ein Mädel, wenn kein Mann da ist. Nein, doch, da draußen ist noch der kleine David, der hütet die Schafe. Dann bringt er den kleinen David rein und dann sagt der Heilige Geist, das ist den Salbig, und dann schüttet sein Horn aus und verschwindet gleich, was gefährlich war, den König damals noch, ein regierender König war noch da, und dann einen schon zu salben, den Kleinsten. Ja, und Gott wählt die Kleinsten, die Bescheidensten, die Unsichtbarsten, die Unscheinbarsten, die Unbequemsten, das, was nichts ist vor der Welt, das hat sich Gott erwählt. Menschen, die belehrbar sind, der junge David war noch belehrbar, aus dem konnte Gott noch was machen, den konnte Gott noch prägen. Und er muss noch so viele Konflikte in seinem Leben bewältigen. Das ist, wie Gott uns reifen lässt. Mein Thema ist Reife. Durch Konflikte wirst du reif. Deshalb lauf den Konflikten nicht weg in deinem Leben. Egal was es ist, die Spannungen, löse die Spannungen, löse die Konflikte und du wirst reifer. Wir müssen die Konflikte lösen, Geschwister und Freunde. Das ist alles. Wir reifen durch Konflikte. Also ein Mensch, der Konflikte hat, der bildet sich nichts ein. Ja, wir haben alle zu kämpfen. Wir kochen alle mit Wasser. Wir haben ja alle Probleme, auch Christen und Nichtchristen. Manchmal denken viele Christen, ja, ich bin Christ, ich habe keine Probleme. Halleluja, Lob und Dank. Nein, wir haben mehr Probleme, als wir denken manchmal. Und ich hatte das selbst erlebt. Mich haben die Leute in der Gemeinde betrogen. Die haben gesagt, Bruder, aber tut es, oder Herr, mal tut es, wenn Sie zu Jesus kommen, Sie haben keine Probleme. Und ich habe Haufen Probleme gehabt. Die haben mich gewundert, wo kommen die alle her? Aber gerade durch die Probleme bin ich gereift und gewachsen. Dann bin ich demütig geworden, dann bin ich still geworden. Dann habe ich nicht mehr die anderen gerichtet, denn ich habe gesagt, bei mir ist genau das Gleiche wie bei denen. Den Demütigen schenken Gott Gnade. Wenn du Probleme hast, dann wirst du still, hältst ein Maul. Entschuldigung? Dann regst dich nicht mehr auf über die anderen, was ist bei denen los und so weiter. Du kritisierst die anderen nicht mehr. Und Stolz ist, was unsere geistliche Reife behindert. Unser Stolz. Ich habe den Heiligen Geist, pfeife ich drauf. Du kannst für den Heiligen Geist nichts kaufen. Du musst zuerst mal den Heiligen Geist ausleben in deinem Leben. Nicht nur ich hab. Oder mein Vater ist ein großer Mann. Verstehst du? Ja. In den ganzen Geschichten. Nein, ich muss zuerst mal das werden, was Gott aus mir machen möchte und wollte. So. Stolz war die Ursünde des Teufels. Durch Stolz ist er gestürzt. Und Stolz, Arroganz und so weiter. Und Einbildung, das ist, was viele Christen vom Teufel noch haben, in sich haben. Das bringen sie sogar noch in die Gemeinde mit. Sie bilden sich was ein. Ich bin perfekt. Ich bin schon so weit. Die ist noch nicht so weit. Oder der. Und dann kritisieren wir die Leute. Und was hat Jesus gemacht? Er hat Demut gesiegt. Er hat den Menschen gezeigt, was Abhängigkeit von Gott ist. Er hat Gottesfurcht gelehrt. Und Gottesfurcht ist der Weisheit Anfang. Ich muss so aufpassen auf mein christliches Leben, dass ich keine Fehler mache und dass ich meinen Respekt vor Gott nicht verliere und dass ich immer nur auf den Herrn schaue. Schau auf Jesus, haben wir heute gesungen. Und so leicht werde ich da abgelenkt. Er weiß, da werde ich durch irgendwelche Unterhaltung, durch irgendwelche Quassel, da werde ich abgelenkt von dem Wichtigsten, von der Hauptsache des Lebens. Je mehr Gott uns anvertraut, hört mir gut zu, desto gefährlicher leben wir, desto schneller steigt Stolz in unserem Leben, desto mehr steigt Stolz in unserem Leben, desto arroganter werden wir, desto eingebildeter werden. Ja, und dann denken wir sind schon Heilige. Und viele Menschen bilden sich ein, sie sind schon Heilige, wenn sie ein Jahr, zwei Jahr, drei Jahre oder vier Jahre in der Gemeinde sind. Wir reifen und wir müssen demütig werden. Ich weiß, dass ich nichts weiß, hat ein Weiser mal gesagt. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Und nicht nur, wenn du die Bibel einmal durchgelesen hast oder vielleicht zweimal durchgelesen hast oder vielleicht zehnmal schon durchgelesen hast, dass du alles weißt. Ich weiß noch nicht alles. Ich bin noch nicht so weit. Und ich muss immer wieder für mein persönliches Leben feststellen, ich liebe den Heiligen schon viele, viele Jahre, Jahrzehnte sogar. Ich bin noch gar nicht so weit. Wo bin ich überhaupt? Ich bin auf dem Weg. Das weiß ich, dass ich dort bin. Ich bin in der Richtung. Die Richtung stimmt bei mir. Aber alles andere, da bin ich nur dabei. Zu entwickeln. Ein Zeichen, dass man in der Demut gereift ist, hör mir gut zu, das ist, dass man belehrbar ist, dass man noch lernt, dass man nicht alles weiß, dass man auch zugibt, du, ich weiß nicht alles, ich muss nachlesen, ich muss nachfragen, ich muss mal Gott fragen sogar. Das ist ein Zeichen von geistlicher Reife. Wenn Christen kommen, manche sind wie Jehovas Zeugen, ich weiß alles. Rutherford hat in seinem Wachheit und Wachtum geschrieben, es gibt nichts auf dieser Welt, das ich nicht erklären könnte. Das ist Dummheit. Verstehst du? Es gibt so vieles, was wir nicht erklären können, bis heute nicht. Trotz unserer hohen Technik und Computer und vieles andere mehr. Ja, der demütige Mensch, der sagt, ich muss lernen, ich brauche Weisheit, ich brauche Salbung. Und von Jesus heißt es sogar, als der 12-jährige Bub im Tempel dort war, da heißt es, als er dann wieder nach Hause kam, nach Nazareth, und er nahm zu an Weisheit und Gnade bei Gott und den Menschen. Obwohl er alles wusste, er nahm zu an Gnade und Weisheit bei Gott und den Menschen. Das ist nämlich, was Reife ist. Jesus reift in 18 Jahren zu Hause in Nazareth. Er wurde richtig. Ja, er lernte vom Vater Josef, von seinen Geschwistern. Da hat er noch mehrere Geschwister, mindestens 5 Brüder gehabt. Er lernte mit ihnen zusammen, ja, beim Spiel, bei der Arbeit, bei den Auseinandersetzungen. Erfolgreiche Menschen, hör mir gut zu, willst du erfolgreich werden? Erfolgreiche Menschen in fast allen Bereichen, vor allem Manager, die in hohen Positionen sind, sie sind immer ständig beim Lernen. Wenn sie etwas hören, von wem ist das? Und wie hat er das gesagt, aus welcher Situation, in welchem Zusammenhang? Sie hören anderen Leuten zu, spitzen die Ohren. Sie reden nicht viel. Erfolgreiche Menschen reden nicht viel. Sie lernen viel, sie suchen überall Gold oder Perlen oder Edelsteine. Erfolgreiche Menschen können ja nicht genug lernen von anderen Leuten. Sie lernen aus den Fehlern anderer Leute. Nicht nur aus ihren eigenen Fehlern, sondern aus den Fehlern anderer Leute. Sie können nicht genug wissen. Und sie können nicht genug ihr Wissen umsetzen. Ja, das sind erfolgreiche Menschen. Sie haben immer gesucht, was ist der beste Lehrer für mich? Und Christen sollten auch so anfangen, wenigstens so zu denken wie erfolgreiche Menschen. Dann wären sie, da würde ihr christliches Leben ganz anders aussehen. Menschen, die Erfahrung haben, Menschen, die durch Tiefen gegangen sind, Menschen, die den Teufel kennengelernt haben, Menschen, die durch Leiden, durch Höhen und so weiter und auch durch, ja, durch dunkle Täler gegangen sind, zu lernen. Die besten Lehrer haben erfolgreiche Menschen aufgesucht. Ja, und es ist Gnade, wenn du solch einen Lehrer findest. Du findest heutzutage nicht mehr erfolgreiche Menschen, die dich weiterführen, die mehr sind, die mehr können, die mehr erlebt haben. Paulus sagt, ich war zu den Füßen von Professor Gamaliel. Ich saß. Hillel, der große Rabbiner in Israel, war sein Opa, ein weiser Israel, sein Patriarch. Zu seinen Füßen saß ich. Und dieser Gamaliel hat einmal gesagt, such dir einen Lehrer. Halte dich nicht bei zweifelhaften Leuten auf. Gewöhne dich daran, ja, den Zehnten ganz genau zu verzehnten, hat er gesagt, also das ging ums Geld, den Zehnten genau zu verzehnen, nicht so gleichgültig, oberflächlich, ja, der liebe Gott kriegt halt, was übrig bleibt. Nein, versuche nicht den Zehnten zu schätzen, sondern versuche genau zu nehmen, betrüge Gott nicht, und das ist Wissen, betrüge Gott nicht, mach Gott nichts was vor, spiel dem lieben Gott kein Theater vor. So viele Menschen spielen dem lieben Gott Theater vor, ach, ich bin das und das, und dann schaukeln sie hin und her. Ein weiterer Satz von Gamaliel ist, oder war, alle meine Tage bin ich unter Weisen groß geworden. Natürlich sein Opa, da kamen die und haben gesessen und gehorcht und gelauscht. Das ist Reifen. Gelauscht und habe ja nichts Besseres für den Körper gefunden, als das Schweigen. Reife Menschen halten Maul und schweigen, sind still. Sie plappern nicht so viel, was sie nicht wissen. Weißt du, so viele Leute reden, damit sie was geredet haben, aber sie haben doch nichts zu sagen. Nicht das Forschen, sagt Gamaliel weiter, ist die Hauptsache, sondern das Tun. Nicht das Forschen, das Studieren. Wer viel redet, der bringt Sünde hervor. Das hat natürlich auch die Bibel gesagt, das ist nichts Neues, steht auch im Alten Testament. Was ist geistliche Reife? Jakobus Kapitel 4, Vers 6. Unterwerf dich Gott. Unterordne dich Gott. Wer sich vor Gott demütigt, der wird von Gott erhöht in der richtigen Zeit, zur richtigen, ja, im richtigen Augenblick. Demütige dich vor Gott. Bleib klein, bleib unten. Reg dich nicht so auf. Was ist geistliche Reife? Reife ist Nüchternheit und Wachsamkeit nach der Bibel. Denn da heißt es weiterhin im Wort Gottes, der Teufel, unser Gegner, geht umher wie ein brüllender Löwe und versucht, uns zu verschlingen. Der brüllende Löwe ist nicht so gefährlich. Also hab keine Angst vor den brüllenden Löwen. Hab mehr Angst vor den Löwinnen. Die Löwinnen sind gefährlich. Der Löwe, Vater Löwe, brüllt. Verstehst du? Und da rennen sie alle in die andere Richtung, rennen weg vom Löwen. Und dort in der anderen Richtung sind die Löwinnen. Und die warten schon und pst, schnappen sie dich. Du musst mehr Angst haben von den schweigenden Löwinnen, die still sind und auf der Pirsch sitzen, bis du dem Gebrüll des Löwen wegläufst. Der Teufel brüllt wie ein Löwe. Er will dich in eine andere Richtung jagen. Verstehst du die Geschichte? Das Bild, das Gleichnis? Bist du schon geistlich reif? Hast du den Bösen schon erkannt? Woher? Von wem? Und warum? Oder wie? Die kommen die Probleme auf mich zu? Was ist das? Was ist da los? Wie will der Teufel meinen Glauben zerstören? Und dem widersteht fest im Glauben, heißt es in meiner Bibel. Und wie widerstehe ich dem Teufel? Und das ist Reife. Ich widerstehe dem Teufel im Leiden. Das schmeckt uns gar nicht. Verstehst du? Du machst wie die Frau da bei Billy Smith mal. Das schmeckt mir nicht. Und dann nimmst du auch nicht ab. Und dann nimmst du auch nicht zu. Das schmeckt mir nicht. In dem Leiden. Nachdem du eine Weile gelitten hast, wird Gott dir Gnade schenken, dich zu seiner Herrlichkeit führen, nach 1. Petrus Kapitel 5, Vers 6 und folgende Verse, wird dich vervollständigen, dich vollkommen machen, dich bestätigen, dich stärken, dich etablieren, durch Leiden. Da kommt all das raus, was raus muss, da fällt das ab, was nichts ist, was nichts taugt. Und so viele Leute haben Angst vor Leiden. Also, lieber Gott, lass die Schwierigkeit nicht in mein Leben kommen. Danke Gott für die Schwierigkeiten. Ich möchte dich ermutigen, fang an, für die Schwierigkeiten Gott zu danken. Und du wirst erstaunt sein, wie der Herr dich reifen lässt, wie du plötzlich über dem allen stehen kannst und erwachsen und mündig bist. Wenn du gereift bist, dann werden die Segnungen über dein Leben kommen, nach 1. Petrus Kapitel 5, wenn du gereift bist. Du sagst, warum werde ich nicht gesegnet, warum passiert so wenig bei mir? Das stehe schon ja, ein halbes Jahr und da bewegt sich nichts. Ja, du reifst. Pass auf, wann reifst du? Wenn du dir Ruhe gönnst, wenn du mal stille wirst. Ihr sollt stille sein und ich will für euch streiten, hat der liebe Gott den Israeliten gesagt. Ja, du reifst, wenn man dich in Ruhe lässt und dich in Ruhe und du die Ruhe nimmst. Weißt du, so ein Apfel, wenn du anguckst, jetzt im Herbst, wenn du durch den Garten, durch die Gärten gehst, da hängt so ein Apfel am Baum. Die Sonne, die Stille, die Ruhe, da reift so eine Frucht. Die Frucht reift, wenn du Ruhe hast. Die meisten Leute haben keine Ruhe. Die denken immer, Action, Action, Action. Ich muss für den lieben Gott was machen. Der liebe Gott braucht keine Macher. Er will, dass du jetzt mal Ruhe nimmst. Wer ja, voller Stress ist, der kann nicht reifen. Das ist die Zeit des Wachstums vielleicht, aber das ist nicht das, was Gott will. Die Seele reift nur, ja, indem du die Aufgaben des Lebens bewältigst, die Gott dir in den Weg stellst, durch Leiden. Ach, da muss man durch Menschenskin. Ich möchte lieber was anderes, ich möchte auch wo Ausflug machen, mal die Welt sehen, was erleben, aber du reifst, indem du da am Baum hängst. Und nicht sonst. Kennzeichen der Reife. Wir müssen mündige Christen werden, statt christliche Experten. Mündige Christen statt christliche Experten. Hör mir gut zu. Hör, was der Gamaliel gesagt hat. Nicht forschen, sondern zuhören und schweigen. Geistliche Reife tut heute so Not. Es ist Seltenheit und Mangelware in der Christenheit. Geistliche Reife. Wo findest du noch geistliche Menschen? Du musst weit fahren. Und in der Bibel heißt es, in der Endzeit wird es so weit kommen, dass die Menschen ja, am Rockzipfel eines Juden hängen werden und sie werden von einem Ende zum anderen der Welt fahren und suchen Lehre und Bildung. Das ist nur prophetisch gesprochen. Bevor ich als Pastor ja, wurde oder bevor ich das, muss ich zuerst mal so vieles aufgeben in meinem Leben, auf so vieles verzichten. Und zuerst einmal, ich musste konsumieren, musste dann lernen. Ich habe manchmal 3 Gottesdienste am Tag besucht, am Sonntag, in der Gemeinde, dann in der anderen Gemeinde. Ja, in München gab es verschiedene Gemeinden damals und im Deutschen Museum, das war so schön, wenn man im Deutschen Museum reinging, in der Halle oder in dem Teil des Teils des Museums, da war die Gemeinde dran, die anderen haben da ein paar Meter weiter wieder ihren Gottesdienst gehabt. Und so bin ich einfach durchgelaufen und geguckt, wo konnte ich was lernen. Und wem was gegeben wird, der wird auch gebraucht. Der bekommt bei den Gaben auch Aufgaben. Ich bin als Pastor habe ich heute wie ein Höhlenforscher. Ich muss immer wieder einen neuen Zugang zu Gott finden. Und ich suche jeden Morgen, wenn ich mich innerlich vorbereite für den Gottesdienst, wie komme ich da an der Sache ran? Wie geht's da weiter? Schaut auf meine Predigtseite, auf meine Homepage. Ja, und so weiter, da werdet ihr eine Fülle von Themen finden. Immer wieder, das, was mich beschäftigt, das predige ich, das gebe ich weiter. Das, was mich bereichert hat, das möchte ich anderen Leuten mitteilen, damit sie gesegnet werden, damit sie auch was haben. Das, was mich beschäftigt hat, nur das kann ich produzieren, und zwar wirklich produzieren. Und hier gebe ich meine Erfahrungen weiter als Prediger auf dieser Homepage. Hört es an. Und ich versuche nach Möglichkeit, bitte entschuldigt, wenn ich ein bisschen lang predige, aber ich versuche das einfach abzurunden, dass ich wirklich in das Thema eingehe, weil es mich interessiert, weil es mir auf dem Herzen brennt. Das, was ich von Gott höre, das gebe ich dann nachher weiter. Ja. Und hier hat Bruder Otto und Schwester Helene eine Fülle von Angeboten. Ja. Sie kann rausnehmen aus den Predigten. Jeder Predigt hat etwas Besonderes für dich. Sogar die alten Predigten von 2005 und 1998, was ich hier in Berlin gehalten habe. Die Berliner Predigten. Ich habe Fehler gemacht. Ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Und ich rede über meine Fehler und ich schäme mich nicht an meinen Fehlern. Und ich bin Gott dankbar für die Fehler. Ich kann einfach mitteilen, Geschwister, das ist der Mensch. Petrus hat so viele Fehler gemacht. Petrus wäre niemals Petrus geworden. Aber er hat gelernt. Mit Gottes Hilfe zeige ich, wie man es macht und wie man es auch nicht macht. Verstehst du? Beides miteinander. Ja, wie man es macht. und wie man geistlich reif wird. Paulus verwendete in Apostelgeschichte 20, Vers 27, 3 Jahre in Ephesus. Ja, und hat, das heißt, es hat der Gemeinde dort in Ephesus den ganzen Ratschluss Gottes beigebracht. Ich bin schon 10-mal so lang in Berlin, ich bin 30 Jahre schon in Berlin. Meine Predigt, wie gesagt, ist mit 30 Jahren Predigten geprägt. Paulus war nur 3 Jahre in Ephesus. Er hat den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Und ich habe auch den ganzen Ratschluss Gottes versucht zu verkündigen. Ob da man kapiert hat oder nicht kapiert hat, ist mir einerlei. Auch wenn ich nur in den Wind gepredigt habe. Aber ich weiß, Gottes Wort kommt nicht leer zurück. Es bringt das, wozu es gesandt worden ist. Reife und mündige Christen haben den Heiligen Geist. Sie sollen hören, was der Geist der Gemeinde zu sagen hat und was der Geist durch die Gemeinde, durch die Predigt zu sagen hat. Deshalb werbe ich jetzt zurzeit für meine Predigten ganz intensiv und ich lasse mir was kosten. Gerade in diesem Monat, wir werben auf eine Homepage, eine Online-Seite, wo etwa 100.000 Leute anklicken oder besuchen diese Online-Seite und wir werben auf der Hauptseite, höre Gottes Wort und dann die Berliner Predigten. Höre Gottes Wort. Die Menschen müssen wieder Gottes Wort hören, nicht in die Kirche gehen, Gottes Wort hören. Viele sind in der Kirche und hören doch nicht Gottes Wort. Und viele sind in der Kirche und schlafen und verpennen das Wort Gottes. Deshalb ist es so wichtig, der Glaube kommt aus der Predigt und nicht nur aus Beten und Singen und Jodeln und Jauchzen und Jubeln. Was viele Christen denken, dass wir geistliche Leben, nur Action, nur große Kampagnen, nur große Konferenzen. Nein, aus der Predigt, indem wir über Wort Gottes nachdenken. Ich will Gläubige zur geistlichen Reife führen und motiviere sie und stifte sie an. Hör Gottes Wort. Hör Gottes Wort. Ich versuche den ganzen Ratschluss Gottes einfach weiterzugeben. Und ich bin erstaunt. Wir haben zwischen 700 und 1200 Leute, die pro Tag unsere Predigen, das, was ich hier jetzt euch erzähle, hören die Leute im Internet. Und das ist nur wenig gesagt, an manchen Tagen sind sogar mehr, je nachdem, was für ein Thema es war oder wo man gerade geworben hat. Und jetzt, wie ich versuche, in alle möglichen Kreise einzudringen, der Glaube kommt aus der Predigt. Wisst ihr, müsst nicht denken, der Pastor Matthäus, das macht dumme Sachen. Nein, einige sitzen hier unter uns, die werden heute nicht hier. Wenn ich nicht Mut gehabt hätte, dass ich nicht mehr BZ geworben habe, als wir die Heilungsgottesdienste mit Bill Smith hatten. Ich habe in der Esoterik-Szene, in Esoterik-Anzeigen-Zeitungen geworben, kommt Heilungsgottesdienste und so weiter. Und die kamen massenweise. Da sitzen einige hier heute Morgen, die durch diese Anzeigen zum Glauben gekommen sind, bis sie gemerkt haben, was da gespielt wird, dass wir Jesus predigen und nicht irgendein Heiler. Ja, dass Jesus Nummer eins für uns ist. Die Leute werden es schon merken, die kommen schon drauf, was die Wahrheit ist. Und die Wahrheit macht die Leute frei. Da ist sogar ein Doktor gewesen, ein Arzt, Mediziner, der hat gleich 10 Leute gebracht und hat mir vorgestellt, Herr Matthäus, das müssen die Leute hören. Und so weiter. Und die hat er dann mir vorgestellt, die hat er gebracht, ich kann sie nicht heilen, aber der Billy könnte vielleicht sie heilen. Nur nebenbei. Wir müssen Mut haben, in Feindesland zu gehen, in die Hölle zu gehen, durch die Hölle zu gehen. Ja, zurzeit versuche ich jetzt bei den Buddhisten zu werben, versuche ich bei den Juden zu werben. Einfach komm, höre Gottes Wort, das ist neutral. Und weißt du, wir müssen bezeugen und der Heilige Geist überzeugt die Menschen. Das ist alles. Das habe ich gelernt. Ob ich jetzt auf der Straße predige und weiß nicht, wer da vorbeikommt und wer das hört, oder ob ich hier predige im Internet oder wie auch immer, auf CD. Die Menschen müssen selber Entscheidungen treffen. Das will ich nicht. Weg damit, ich will damit nichts zu tun haben. Ein alter Bruder sagte, Johannes, das hat mir geholfen. Und das, ich musste Selbstverantwortung über mein Leben übernehmen. Und das ist, wie ich reif geworden bin durch die Gnade Gottes. Ein alter Bruder in der Gemeinde, wo ich war, wir waren nur, nicht viele Leute, aber der hat gesagt, Johannes, bet nicht so viel. Ich habe zuerst mal sehr erschreckt. Ich habe gesagt, ich muss als Christ beten. Bet nicht so viel, red nicht so viel, tu viel mehr. Und du, das hat mich erschreckt, was der gesagt hat. Bet nicht so viel, red nicht so viel, tu mehr oder tu viel. Und so weiter. Und dann, du wächst durch deine Taten. Und das ist passiert. Dann habe ich plötzlich gemerkt, Mensch, ich muss was tun. Von nichts kommt nichts. Seitdem bin ich in einem Entwicklungsprozess. Durch meine Taten bin ich gewachsen. Dabei, habe ich viele meiner Kollegen, meine geistlichen Freunde, die mit mir gelaufen sind, abgehängt. weil ich getan habe, was Gott mir gezeigt hat. Manchmal vielleicht zu viel oder zu schnell. Manchmal war es das gar nicht ausgegoren, das ist egal. Weißt du, Gott korrigiert den einen und Gott bringt wieder auf die Ebene runter, so wie es den Paulus, den ich vorhin gesagt habe, ja, ich bin der Geilste, der Schärfste. Und dann, ja, und dann bin ich der große Sünder, der so viele Fehler macht. So viele abgehängt, die haben mich nicht verstanden, oder ich habe sie nicht verstanden, warum das so ist. Aber du musst dich nicht um Leute kümmern und fragen, wer geht mit mir mit. Du musst deinen Weg allein gehen. Das ist ausschlaggebend. Geistliche Reife gibt es, wenn man das tut, was man tun sollte, was normal ist. Das, was einem vor die Hände kommt oder vor die Füße gelegt wird, tue das nicht, dass ich mir raussuche, jetzt muss ich das und jenes tun. Wenn ich reifen will, ich muss mir Ziele setzen und konsequent diese Ziele verfolgen. Reife Christen leben von Jesus her, sie machen, was Jesus auch machen würde. Immer wieder, eine der größten Fragen meines Lebens war, was würde Jesus tun? Was würde Jesus tun? Und so bin ich gewachsen und gereift. Was würde Jesus tun? Ein paar Philosophien oder Dinge, die ich weitergeben möchte, die ich persönlich anwende, das kannst du kopieren, wenn du willst. Ich habe kein Copyright drauf. Ich kenne meine Grenzen. Ich mache nichts, wo ich plötzlich merke, du, dem bist du nicht gewachsen. Lass die Finger weg. Ich mache nur das, was ich mir zutraue, was ich gut kann. Und ich sage immer wieder meinen Leuten, du, ich kann etwas, aber ich kann nicht alles. Ich bin nicht ein Allround-Mensch. Und deshalb, ich muss Prioritäten in meinem Leben setzen. Das tun, was Gott mir gegeben hat, was mir liegt, das tue ich gerne. Zum Beispiel predigen, das liegt mir. Das nächste, was mir groß geworden ist, was ich ganz am Anfang meines Lebens gelernt habe, da werde ich nie vergessen, da hatten wir einen Besuch aus, da war ich noch junger Christ, aus Kanada, glaube ich, war der, der hat gesagt, hört auf, Leute, euch zu vergleichen. Wir Christen sollen uns nicht mit anderen Menschen vergleichen. Jeder Mensch ist ein Original. Vergleicht euch nicht. Und das ist mir so eingetrichtert worden. Vergleicht dich nicht. Vergleich dich nicht mit anderen. Schau nicht, was die anderen tun. Du bist du und tu du das, was du tust. Und ich habe aufgehört, mich zu vergleichen. Das war einer der wichtigsten Schritte für meine geistliche Reife. Wie weit ist der schon? Immer geguckt, wie weit der schon ist. Oder die, aber die sind noch nicht so weit. Wenn die in den Himmel kommen, komme ich zweimal in den Himmel. Habe ich immer so gedacht als Christ. Aber jetzt, ja, ich habe aufgehört, mich zu vergleichen. Ich bin zur Ruhe gekommen. Ich muss mit niemandem wetteifern. Oder niemand was beweisen, dass ich ein wunderbarer Christ bin, ein Apostel, ein Heiliger. Nein, ich muss auch niemand beweisen, dass ich ein Sünder bin. Ich muss niemand was beweisen. Ich lebe konkurrenzlos. Ich vergleiche mich mit niemand. Das hat der Pastor damals gesagt, vor vielen, vielen Jahren. Ich versuche nach dem Maß Gottes mein Leben zu gestalten. Mir geht es auch nicht um Gemeindewachstum. Eine Zeit lang war ich wie verrückt. Es gibt in Europa keine Gemeindewachstumskonferenz, die ich nicht besucht hätte. Von Birmingham, überall, verstehst du, mit all diesen Gemeindebauer habe ich besucht, diese Seminare und so weiter. Und dann hat Gott zu mir gesagt, Johannes, hör doch auf, Gemeindewachstum zu propagieren. Du musst wachsen. Und nicht die Gemeinde. Wenn du wächst, werden die Gemeinde auch wachsen. Aber zuerst musst du wachsen. Nicht mehr Gemeindewachstum. Wie erreiche ich mehr Leute? Mir geht es nicht um Leute. Auch jetzt bei diesen Predigten, was wir hier ausstrahlen. Mir geht es nicht um die Predigten. Mir geht es, dass ich wachse, dass ich reife. Und nicht, was habe ich? Der liebe Gott weiß, wer etwas aufschnappt und wer etwas mitnimmt für die Ewigkeit. Und wenn ich nur einem einzigen Menschen geholfen habe, habe ich der ganzen Menschheit geholfen. Einem einzigen Menschen. Und ich habe aufgehört, bin zur Ruhe gekommen, aufgehört, Gemeindewachstum zu betreiben. Mich interessiert nicht, wie groß die Gemeinde ist. Ich habe große Gemeinde gehabt, ich habe kleine Gemeinde gehabt, ich habe gar keine Gemeinde gehabt und ich bin immer noch glücklich. Ich brauche das alles gar nicht mehr. Weil ich zur Ruhe gekommen bin. Das Reich Gottes ist inwendig in euch, nicht äußerlich. Zur Ruhe gekommen. Ja, für mich war damals kein Weg zu weit, um Gemeindewachstum zu studieren. Und zeitlang sind wir sehr rapide gewachsen, dass wir sogar die Gemeindewachstumsleute in meiner Gemeinde studiert haben. Wie kommen die meisten Leute, durch wen kommen sie, die meisten Leute und so weiter. Ja, das ist vollkommen uninteressant. Ich habe aufgehört, mich zu vergleichen. Ich muss nur Gott dienen und nicht irgendeine Organisation und auch nicht eine Gemeinde. Vor 20 Jahren habe ich alle Organisationen verlassen. Du glaubst gar nicht, was in meinem Leben los war. Ich habe gemerkt, du wirst ausgenutzt, du wirst verheizt, du wirst eine Nase rumgeführt, du wirst erpresst. Und dann irgendwie habe ich gesagt, nee, das ist nicht mein Weg, das ist nicht der Wille Gottes für mein persönliches Leben. Und dann hat Gott zu mir gesagt, diene mir und nicht den Menschen, diene mir. Egal, was passiert, diene mir. Und ich habe angefangen, Gott zu dienen. Ich möchte Gott gefallen und nicht irgendwelchen Leuten, Vorsteher oder irgendwelchen Geschwistern und Freunden. Ich bin errettet, so steht es in meiner Bibel, um den lebendigen Gott zu dienen. Und das propagiere ich jetzt ganz frei weg. Ich diene Jesus, der für mich gestorben ist. Ich habe eine Liebesbeziehung zu Jesus, aber nicht nur das, sondern durch diese Liebesbeziehung habe ich sogar die Gegenwart Gottes, Jesu und des Heiligen Geistes in meinem Leben. Weil Gott die Welt liebt, dann liebe ich plötzlich auch die anderen. Und wisst ihr Leute, es hat gar keinen Wert, wenn wir als Christen der ganzen Welt helfen, den Flüchtlingen helfen, was weiß ich, den Armen helfen. Zuerst muss die Liebe Gottes mein Leben erfüllt und dann mache ich das automatisch, das andere. Dann helfe ich automatisch meinem Nächsten, dann gehe ich nicht an der Not meines Nächsten vorbei. Dann führt mich Gott mit der Nase drauf und sagt, das ist hier Hilfe. Das ist der Mann, der unter den Räuber fiel. Dem helfst du jetzt. Weißt? Gott muss uns leiten, aber zuerst muss ich mit Gott verbunden sein. Was nützt es, wenn ich nur mich verausgabe oder nur tue und wergle und voller Aktion bin? Nein, Gott will uns leiten. Da kommen Petrus und Johannes, die gehen zu der Gebetsstunde im Tempel dort und dann sitzt dort dieser Lahme und er bettelt sie an und dann sagt er, Gold und Silber haben wir nicht, aber das, was wir haben, das geben wir dir. Im Namen Jesus, steh auf. Und da passiert Erweckung, Gemeindewachstum. Da bekehren sich 5000 Leute. Stell dir mal sowas vor. Wenn du Gott richtig liebst, wirst du unwillkürlich, unweigerlich auch deinen Nächsten lieben und dem Nächsten dienen. Und Jesus sagt, wer mich liebt, der tut, was ich sage, der hört auf die Stimme des Herrn. Ihr seid herzlich eingeladen, wenn der Hedgecock kommt, mehr zu hören aus dem anderen Mund, aber der sagt genau das Gleiche. Kannst hingehen, wo du willst. Es sieht so aus, manchmal, die Leute haben sich abgesprochen. Ja. Und sich gegen dich verschworen. Damit du die Stimme Gottes hörst. Ich predige in Stuttgart auf dem Schlossplatz und da kommt jemand von Hamburg runter. Ich war gestern in Hamburg dort und da hat auch Pastor Krause, damals ein Baptistenpastor, gepredigt auf der Straße. Und du sagst genau das Gleiche. Ihr habt euch alle verschworen gegen mich. Habe ich gesagt, nee. Gott liebt dich. Gott geht dir nach. Gott hat Füße und er rennt dir sogar noch nach. Und deshalb, du kannst hingehen, wo du willst. Du kannst hören, wen du willst. Du hörst immer das, was du hören sollst. Weil Gott dich zur Reife bringen will. Gott will nicht zu reife. Wer mich liebt, der hört, was ich sage. Wir sollen unsere Gaben dann nicht nur so zur Verfügung stellen, sondern unsere Gaben, die Gott uns gegeben hat, die Gaben der Menschheit zur Verfügung stellen. Wenn du Gott liebst, fängst du an, nicht der Gemeinde zu dienen, sondern du wirst der Menschheit dienen. Hör mir gut zu. Da wirst du plötzlich jemanden finden in der Nachbarschaft, dem du dienen kannst, dem du Handreichung tun kannst. Wir sind berufen, mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat, mit unseren Mitmenschen zu dienen. Und da gibt es viel mehr als nur in der Gemeinde. In der Gemeinde kennst du vielleicht 5 Leute richtig, wenn du überhaupt welche kennst. Auch in einer großen Gemeinde. Du glaubst gar nicht, wie einsam du in einer großen Gemeinde sein kannst. Ich war in einer Gemeinde mit 900 Mitgliedern, war ich ein Mitglied, nur einer von vielen. Und da war ich der einsamste Mensch. Und erst in einer kleinen Gemeinde habe ich kennengelernt, da will Gott mich gebrauchen. Und da habe ich plötzlich Menschen kennengelernt, die sind krank und die sind schwach. Und dann frage ich die Leute dann, darf ich für sie beten? Ja. Keiner wird dir widersprechen, wenn du jemanden fragst, darf ich für sie beten? Gott ist gut. Wo immer wir Menschen begegnen, dann dienen wir als Christen. Und wir Christen sind berufen, nicht der Kirche, sondern den Menschen zu dienen. Nicht der Religion zu dienen, sondern den Menschen zu dienen. In aller Liebe. Reich Gottes ist größer als die ganze Menschheit. Reife Christen, sie bauen nicht ihr eigenes ihr eigenes Reich, sondern sie bauen das Reich Gottes. Darum, wenn du voll Heiligen Geistes bist, schaust du durch deinen Horizont, du siehst viel mehr. Ach, guck mal, meine Nachbarin, wir haben einen Bruder mal in unserer Gemeinde gehabt aus Bulgarien und Der ist in ein Hochhaus hineingezogen und hat er erzählt sein Zeugnis, hat uns mich sehr stark inspiriert. Der ist in ein Hochhaus reingezogen und hat gesagt, oh Herr, hier, ich wohne hier in einem Haus, da wohnen einige hundert Leute, also mehrere Familien. Das ist mein Auftrag, hier in diesem Haus Missionar zu sein. Ich wollte schon immer ein Missionar werden. Hier kann ich jetzt Missionar werden. Und dann hat er angefangen, von oben nach unten zu missionieren, einzuladen, sich mal zum Kaffee, die Familie einzuladen zum Kaffee, die Familie. Dann hat er ihnen was erzählt, warum er das macht, dass er Christ ist und so weiter. Und hat, nach kurzer Zeit hat er in seinem Haus einen Hauskreis gehabt, seine eigene Gemeinde. So ist er Pastor geworden. Manche Leute denken, sie müssen groß irgendwo ordiniert werden. Vergiss es, das ist alles nur Schmarrn. Du musst nur anfangen zu dienen, Gott zu dienen, den Menschen zu dienen. Und so entsteht eine Gemeinde. Und er hat seine Gemeinde in seinem Haus. Deshalb heißt es in der Bibel, und grüße die, die in deinem Haus sind. Fang an, in deiner Umgebung mit zu missionieren. Dr. Schuf in Korea, einer der großen Pastoren, hat eine Gemeinde mit 700.000 Mitgliedern. Und er hat ein Herz gehabt für Tokio und betet für Tokio. Lieber Gott, wie können wir die Japaner erreichen? Die Japaner sind sture Menschen, Gott segne sie, die Japaner sind sture Menschen, die wollen nichts von Christentum wissen, die sind so abgekapselt und dergleichen. Dann betet er und der Herr zeigt dem Dr. Sho, schick einen Missionarin aus deiner Gemeinde wächst, deren Gemeinde wachsen nicht. In 100 von Jahren sind die Gemeinden nie größer als 40 Leute gewesen. Bring Gemeindewachstum nach Korea, nach Japan. Und wie mache ich das? Schick einen Missionar, genau diese Prinzipien, die du in deiner Gemeinde hast, dass sie diese Prinzipien dort in Tokio umsetzen. Und dann betet er, dann schaut er sich so die Leute, die er denkt, die könnten vielleicht als Missionare nach Tokio gehen. Dann hat er jemand gewählt, dann sagt der Herr, nein, das ist nicht. Nimm eine Frau. Die Japaner glauben sowieso nicht an Frauen. Und so, nimm eine Frau. Und dann hat er die beste Hauskreisleiterin sich rausgesucht, die er hatte. Und dann hat er diese Schwester vorgeladen, mit ihr gesprochen, hat gesagt, Schwester, bist du bereit, nach Tokio zu gehen? Und mit nach unseren Prinzipien zu arbeiten? Dann hat er gesagt, ja, ich werde den Herrn fragen. Und der Herr hat ihr grünes Licht gegeben. Und dann ist sie nach Tokio gegangen. Und dann hat er gesagt, wir zahlen dir nur ein Wegticket. Nur ein Wegticket. Zurück kommst du nicht mehr. So, dann musst du gucken, wie du zurückkommst. Und ich habe einen Wunsch, liebe Schwester, dass du in der Hauptstraße, in Tokio, in der Hauptstraße, dort anfängst zu missionieren. Und in der Hauptstraße gibt es nur noch Geschäftsleute. Und die hat irgendwo so Dachkammer gehabt, wo er ein Zimmerchen bekommen hat und sich eingemietet hat. Und sie haben die erste Miete bezahlt. Und was auch alles gewesen ist, kurze Sache. Und sie hat gebetet, lieber Gott, was soll ich hier machen in Tokio? Hier gibt es keine Menschen. Ich kann nicht von Haus zu Haus gehen und missionieren. Da gibt es nur Geschäftsleute. Dann hat sie angefangen vom ersten Geschäft. Dem ersten Geschäft ging es zum Geschäftsleiter und hat gesagt, darf ich mit Ihnen beten? Ich bin Missionarin aus Korea und so weiter. Ich möchte gerne für Sie beten. Darf ich Sie, Ihr Geschäft segnen? Ja, das dürfen Sie. Hat ihn sie gesegnet, ihn gebetet und ist immer weitergezogen. Die Daten aufgeschrieben und ist weitergezogen. So hat sie die ganze Straße durchgearbeitet und nach einer Weile hat der Herr gesagt, jetzt lad irgendwo die Leute zu einer Konferenz ein. Und all die Leute, für die du gebetest, lad es ein. Und im Nu ist eine Gemeinde entstanden mit 500 Leuten. Stell dir mal sowas vor. Nur beten, nur einfach zur Arbeit im Untergrund irgendwo. Wir denken, wir müssen was Großes zuerst mal für Gott leisten. Ein Stadion mieten. Nein, von Haus zu Haus. Fang an, mit deinen Nachbarn zu beten. Da findest du genug Kranke und genug Behinderte und genug Belastete. Reife Christen sind keine Massenchristen, sie sind Einsiedler. Reife Christen leben mit Gott, vertrauen Gott. Ein reifer Christ ist ein fester Mensch, ein standfester, stabiler, ja, steht mit beiden Beinen im Leben, stellt sich der Wirklichkeit. Der reife Christ hält Druck und Spannungen aus, ja, hat einen festen Standpunkt. Ich weiß, dass mein Gott lebt. Der ist überzeugt innen drin. Er geht seinen Weg. Er weiß, da gibt es keine Abkürzung. Ich gehe gerade den Weg, den Gott mich führt und leitet. Das ist ein reifer Christ. Er lässt sich von Äußerlichkeiten sich nicht beeindrucken. Ob jemand mit mir geht, wie hat der Sardesunder Sinn gesungen? Ich bin entschieden zu folgen, Jesus, auch wenn niemand mit mir geht. Ich gehe voran, marsch. Ein reifer Christ ist kein Kleinkind mehr. Ja, manchmal wird er unbequem, ein unbequemer Zeitgenosse. Er muss manchmal vielleicht dem einen oder anderen Nein sagen, nein, da mache ich nicht mit. Und das, da horchen die Leute auch auf, warum macht er da nicht mit? Ja, auch das gehört dazu, dass man sich absondert. Reife Christen sondern sich ab, sie mischen nicht überall mit, sind nicht auf jeder Hochzeit und bei jeder Beerdigung. Ihnen geht es um Jesus, ja, und nicht um irgendwelche selbsternannte Messiasse. Ach, dort ist Christus, du und da ist Christus und dort ist Christus. Christus ist nirgendwo, Christus ist nur in dir und sonst gar nicht, kannst du alles vergessen. Christus ist nicht, weil er sagt, in der Endzeit wird es sein, weißt, die ganzen selbsternannten Messiasse. Der reife Christ lebt in einer Vielfalt, nicht in einer Monokultur. Er lebt so viel rum, er lebt nach den Gesetzen und Geboten Gottes, nach der Führung vom Herrn. Und reife Christen brauchen immer die Vielfalt. Heute das und morgen jenes. Und die lassen sich jeden Tag überraschen. Monokultur führt nicht zur Reife. Ja, ein reifer Christ schaut vorwärts. Was ist Reife? Das ist mein Thema. Ein reifer Christ weiß, dass er wenig weiß, so wie Paulus hier. Oder wie dieser Gamaliel, was ich euch vorhin vorgelesen habe. Er weiß, dass ich noch viel zu wenig von Gott weiß. Ich kenne Gott, aber ich kenne Gott gar nicht richtig. Verstehst du? So ging es mir. Da denke ich, ich könnte andere Leute belehren. Druck ein wunderbares Traktat, in grüner Farbe noch sogar, und verteile sie auf der Straße. Und dann kriegt ein so Mensch, das war vielleicht von Gott geschickt, dieser Mensch, ich weiß es nicht, aber der liest das Traktat durch. Und gib mir das Traktat wieder danken zurück. Hier, mein Herr, kennen Sie Jesus? Ja, ich bin Pastor, ich habe Theologie studiert. Und, was ich alles dem erzählt habe. Zu Hause liege ich im Bett, drehe mich von der Seite auf die andere Seite und so weiter. Johannes, kennst du mich wirklich? Kennst du mich wirklich? Und ich musste Buße tun und sagen, lieber Heiland, ich kenne dich, aber nicht so, wie ich dich kennen sollte. Und dann habe ich angefangen zu fassen, Gott zu suchen, mich eingeschlossen. Kennst du Jesus? Vielleicht musst du auch jemand so auf den Kopf hauen und sagen, dich fragen, kennst du Jesus? Was ist reifes Leben? Ein Christ weiß, ich brauche noch viel mehr. Der wird demütig, der geht auf die Knie, aber er geht vorwärts. Im Neuen Testament ist Vollkommenheit das Ziel, nicht ein Stand. Ein Ziel ist das, das ist die Richtung. Ich bin noch nicht am Ziel. Paulus sagt, ich habe nichts ergriffen. Ich jage nach dem vorgestreckten Ziel, diesem göttlichen Kleinod. Das vollkommene Leben ist ja ein zielbewusstes Leben. Jeden Tag, ich muss mich neu entscheiden, neu bekehren und sagen, Herr, heute werde ich mit dir den Tag wieder meistern. Mit deiner Hilfe, mit deiner Kraft. Vollkommene Leben ist etwas Entkrampftes, aber etwas Zielbewusstes. Ich habe wieder erreicht und dann tue ich Buße, dass ich nicht erreicht habe, aber manchmal habe ich mein Tagwerk vollendet. Und dieser verlorene Sohn, als er nach Hause kam, der wollte nur ein Tagelöhner werden. Er wollte nicht mehr der Sohn heißen, sondern er wollte nur Tagelöhner sein. Was er am Tag verdient, das kriegt er ausgezahlt. Was da? Mich bestimmt nicht mehr meine Vergangenheit, sondern das Ziel, das ich verfolge. Ich will Jesus sehen. Ich will den Himmel erreichen. Ich will meine Seligkeit. Als reifer Christ habe ich in der Hand den Flug, und ich gehe hinter dem Flug, auch wenn es manchmal kompliziert und schwierig ist, aber ich habe meine Hand am Flug gelegt und ich ziehe sie nicht zurück, bis ich den Acker durchgeackert habe. Und das ist aber bei diesen Themen, was ich behandle, ich ackere sie durch. Und manchmal stolper ich, manchmal falle ich, manchmal sind Steine da, da hängt sich der Flug raus. Ich habe mit Kühe gepflügt, ich habe mit Pferde gepflügt und ich habe mit dem Traktor gepflügt. Ich weiß, was Pflügen ist. Mir muss es keiner erzählen. Ja, es knochenharte Arbeit. Ein reifer Christ kann unterscheiden, Hebräer Kapitel 5, Vers 14, hat geschulte Sinne, was richtig ist und was gut ist, hat besonders geistliches Empfinden, er weiß, was richtig und was falsch ist, was wichtig und unwichtig ist. Das ist der Christ, der reife Christ kann unterscheiden. Das ist wichtig, aber das andere ist nur Nebensache, das ist nur Verpackung. Aber um den Inhalt geht es, nicht nur um die Verpackung. Ich habe gelernt, die Stimme Gottes zu hören und die Stimme Gottes von der Stimme des Feindes zu unterscheiden. Nicht jede Stimme, die ich höre, ist die Stimme Gottes. Du, der Teufel redet auch ganz laut manchmal. Und wie oft musste ich hier einfach prüfen, ist das wirklich Gott? Und lieber sage ich nein, wenn ich nicht sicher bin, irgendwo, wenn die Stimme irgendwie mich versucht, was zu überreden, das ist Gottes Nein. Ich lasse mir lieber von Gott 10-mal aufklären und 10-mal sagen, das ist der Wille Gottes. Reife Christen, ja, für die ist nichts selbstverständlich. Reife Christen brauchen nicht nur Milch, sondern sie nehmen auch feste Speisen nach der Bibel. Ein reifer Christ, Jakobus Kapitel 1, Vers 2, der ist durch Prüfungen gegangen, ist standhaft geblieben, ja, er hat sich in Anfechtungen bewährt, er ist zerbrochen. Puh. Wer will schon das? Zerbrochen, er hat sich bewährt, er ist standhaft gewesen und das ist, was einen zur Reife bringt. Und solange du nicht zerbrochen bist, Bruder, Schwester, bist du nicht reif für die Reife. Angriffe, Krisen, Schmerzen und so weiter sind die Werkzeuge Gottes zur Reife. Anfechtungen sind da, damit wir ja, die Probleme lösen und nicht nur wegbeten, 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 wegbeten. Hör doch auf, ich bete nicht mehr weg. Wenn Dinge auf mich zukommen, ich löse die Probleme. Nicht nur wegbeten, wegbeten, wegbeten. Schnell den rufen, nein. Gestern habe ich über Krankheit gesprochen. Krankheit ist ein Geist, ein Dämon. Und Krankheit ist eine Sprache des Körpers. Und du musst die Sprache verstehen und die Sprache lösen. Verstehst, was dich verletzt hat, vergeben. Und schon allein beginnt die Heilung. Ein reifer Christ liebt bedingungslos auch seine Feinde. Und das ist die Frage, bist du ein reifer Christ? Kannst du schon deine Feinde lieben? Ich werde nie vergessen, komme in der Gemeinde, bin gar nicht lange in dieser Brüdergemeinde, so eine evangelikale Gemeinde, dann steht ein Bruder auf und sagt, ich kann nur die lieben, die mir sympathisch sind. Das kann der Teufel auch. Da braucht man viel, keine Gnade, keinen Heiligen Geist. Nur die lieben, die dir sympathisch sind, die dir gefallen, die so deine Wellenlänge sind, deine Chemie haben. Ja, der war wenigstens ehrlich. Ich kann nur die lieben, die mir sympathisch sind. Und Paulus nennt die Liebe das Band der Vollkommenheit. Kolosser Kapitel 3, Vers 14. Ein Kennzeichen der geistlichen Reife ist, dass du genießbar bist. Puh, süßes, eine Süße. Dass du genießbar bist. Dass man mit dir gerne umgeht. Unreife Früchte, die sind bitter, hart, sogar giftig manchmal. Die schmecken nicht. Aber wir sollten als Christen genießbar sein. Ein lieblicher Geruch Jesu Christi. Steht in der Bibel einmal. Wenn wir mit Jesus verbunden sind, sind wir genießbar, essbar. Ja, wir werden vernascht. In aller Liebe. Verstehst? Viele Menschen denken, dass das Hauptmerkmal der geistlichen Reife ist, der große Glaube. Dass du groß glauben kannst, sogar Berge versetzt. Und die Bibel sagt, und hätte ich der Liebe nicht, wäre ich alles nur tönendes Herz. Die Liebe ist das Größte und nicht der Glaube. Galater Kapitel 5, Vers 6. Die Bibel lehrt, dass der Glaube durch die Liebe wirksam wird. Ohne der Liebe wird der Glaube gar nicht wirksam. Du kannst noch so viel glauben und babbeln und zitieren und sprechen. Bei Gott zählt die Tat und nicht die Worte. Glaube ohne Liebe ist wie eine Taschenlampe ohne Batterie. Mir geht es um die geistliche Reife hier. Was wären die Schritte zur geistlichen Reife? Und ich bin auf diese Stelle gestoßen heute Morgen. Werdet männlich und stark. Das bezieht sich für Frauen mit. Nicht nur, dass die Brüder, dass die Männer männlich werden sollen. Die meisten Männer sind nicht mehr männlich. Tut mir leid, dass ich das sagen muss. Sind impotent. Von unserer Gesellschaft gemacht. Aber die Bibel sagt hier, werdet männlich und stark. Wie funktioniert Männlichkeit? Ganz schnell, ein paar Gedanken, nur nebenbei. Unsere Gesellschaft ist weibisch geworden. Uns fehlen Mannsbilder. Tut mir leid, dass es so ist. In der Gemeinde, im Reich Gottes. Was versteht die Bibel unter Männlichkeit? Echte Männer scheitern nicht. Sie stehen durch, sie stehen ihren Mann an dem Platz, wo sie hingestellt sind. Das ist ein Mann. Die geben nicht auf, die kapitulieren nicht. Das ist ein Mann. Weiber machen das nicht. Entschuldigung, in Anführungszeichen. Hier. Frauen sehen sich nach echten Männern, die ihren Mann stehen, die ihre Sache kämpfen, die nicht verweichlich sind, die hart an die Sache gehen, was es auch immer ist. Was ist nach der Bibel echte Männlichkeit? Liest die Schöpfung. Gott hat den Mann geschaffen. Geht ganz zurück, ganz am Anfang der Bibel. 1. Mose, Kapitel 1, Vers 26. Und der Mann ist nach dem Bild Gottes geschaffen. Er soll Gott repräsentieren. Seid männlich und sei stark. Du sollst als Christ, ein reifer Christ, Gott repräsentieren. Egal wo du stehst. ein Stellvertreter Gottes auf Erden. Das ist nicht der Papst im Vatikan, das bist du, das bin ich, das ist jeder Einzelne, der an Jesus Christus glaubt. Stellvertreter Jesu. Wir sind Gottes Ebenbilder. Wir sollen Priester im Hause sein. Wenn der Mann sich unter Gott unterordnet, dann ist für die Frau kein Problem, ihn zu akzeptieren. Und wenn die Frau sich dem Mann unterordnet, in dieser biblischen Reihenfolge, dann ist das auch nachher auch für die Kinder kein Problem, die Mutter zu akzeptieren. Aber was will die Alte da? Oder was will der Alte? Verstehst du? Wenn der Mann sich nicht unter Gott unterordnet, ist er ein Waschlappen. Tut mir leid, dass ich das sagen muss. Echte Männer haben Gottes Charakter. Sie haben dieses göttliche DNA, die göttlichen Eigenschaften in sich. Sie sind so, wie Gott es haben wollte, wie Gott die Menschen haben wollte. Du sollst darüber herrschen und Herr sein. Beherrschst du deine Situation? Beherrschst du dich selbst überhaupt? Eine andere Frage. Wir sollen heilig sein und wie Gott heilig ist. Wir sollen etwas Besonderes sein, nicht so allgemein wie Schiwasche. Gottes Wort zeigt, was echte Männlichkeit ist. Es ist Gottähnlichkeit. Alles andere ist nur Klischee, nur ja, Unsinn. 1. Mose 1, 26. Und Gott sagte, lasst uns Menschen machen nach unserem Ebenbild. Wo findest du noch, wo Menschen gottähnlich sind? Die Kirche lehrt das nicht. Wir sind geschaffen, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Gott wollte mit den Menschen kommunizieren. 1. Mose 1, Vers 28. Nur die ersten paar Kapitel gehe ich hier durch. Oder die paar Verse gehe ich durch. Und Gott hatte die Menschen gesegnet und zu den Menschen gesagt. Echte, reife Christen hören, was Gott sagt. Und es ist der erste Bericht über die Gemeinschaft mit Gott. Sei gesegnet. Und wenn du gesegnet bist, dann tust du das, was Gott dir geboten hat und was er dir gesagt hat. Männlichkeit ist auf Gott hören, Gottes Wort zu Herzen zu nehmen, das Wort Gottes zu bewegen, wie Maria in ihrem Herzen. Einfach mit Gott zu kommunizieren, den Willen Gottes zu tun. Wenn das Fundament einmal nicht stimmt, verstehst du, dann ist der ganze Bau schief und schräg. Ich denke nur an den Turm zu Pisa. Verstehst du, das ist alles schief und schräg. Kannst du von unten nur stützen, so viel du willst, passiert nichts. Um zu reifen, brauchen wir ein gesundes Wurzelwerk. Und das ist, was Gott uns geben möchte. Brauchen wir den Geist Gottes, den Heiligen Geist, damit wir richtige Menschen werden. Von König Saul heißt es, das war nochmal, ja, der einem Esel nachgelaufen ist, als der Geist Gottes über den Saul kam, wurde ein anderer Mann. Wenn der Heilige Geist über dein Leben kommt, wirst du eine andere Frau, ein anderer Mann. Seid männlich und seid stark, so steht es in der Bibel. Und wir haben Verantwortung für uns selbst und für die Erde und für das Umfeld, in das wir leben, für die Schöpfung. Und wir können da nicht leichtfertig sein. Und der Mensch sollte den Tieren den Namen geben. Stell mal vor, der Adam sollte den Tieren den Namen geben. Und wie die Tiere heißen, Löwe, verstehst du, sind alle ähnlich, sprachen überall das Gleiche. Bis eine andere Abänderung. Und so heißt die Tiere bis heute. Der Mensch sollte den Tieren den Namen geben. Er hatte Erkenntnis, er hat Wissen gehabt. Aber der Mensch ist bei der Prüfung durchgefallen. Er verlor seine Autorität und seine Stärke, seine Männlichkeit. Den hat er schon im Paradies verloren. Die Eva hat ihn verblödet. In 1. Mose 2, Vers 15. Ja, Gott hat dem Menschen einen Zweck gegeben, für einen bestimmten Zweck, damit er sich hier verwirklicht, das Paradies ausbaut, das Paradies über die ganze Erde bringt. Aber was hat er gemacht? Er ist aus dem Paradies verjagt worden. Dornen und Disteln sollen auf seinen Weg wachsen. Kennst du, kenn ich, kennen wir unseren Lebenszweck? Entwickeln wir uns schon in der richtige Richtung? Und das ist für mich geistliche Reife. Lasst uns Menschen machen. Viele entwickeln sich leider zum Nachteil. Sie werden nicht männlich und stark. Sie werden Weichlinge, Schwächlinge, Feiglinge, taugen nichts. Entschuldigung, aber das ist der Gang der unserer Gesellschaft bis heute. Ja, und die werden noch schlimmer. Ich habe gerade aus dem Propheten Jesaja da gepostet auf meiner Facebook-Seite. In der Endzeit heißt es, der Prophet Jesaja vor 2500 Jahren hat er geweissagt, Weiber, Entschuldigung, und Kinder werden das Land regieren und wir sind hier mittendrin. Schau doch, alle Regierungen, die haben nur Frauen als Präsidenten oder Kanzlerinnen. Ja, und das andere ist, Kinder gehen auf die Straße, um die oben da zu beeinflussen. Weiber und Kinder werden mein Volk, das Land regieren. Wir sind in der Endzeit voll mit drin. Wenn du es nicht glaubst, mach die Augen auf, schau dein Fernseher ein, lies die Bücher, ein bisschen Geschichte. Wenn ein Mann, der Mensch mit Gott und dem Heiligen Geist kommuniziert, dann wird er Gottes Absichten kennenlernen und sein Leben wird ein erfülltes und gesegnetes Leben werden. Wir sind erschaffen worden, um Gottes Werk fortzusetzen, zu vermehren und die Erde untertan zu machen. Männlich sein heißt, hör mir, wenn ich die Bibel richtig studiere, Gottes Werk fortzusetzen, die Welt zu kulturieren. Wir sollen der Welt als Christen Kultur beibringen und sagen, so lebt man als Christ. Ja, wir sind nicht da, die Welt zu kopieren, sondern die Welt soll uns kopieren. Dass wir so eine Ausstrahlung haben, so viel Impuls und geben, dass die Welt ja lernt. Wir sollen die Welt verbessern. Wir sollen uns vermehren. Christen sollen andere Leute anstecken. Wir sollen Brandstifter sein. Wir sollen fruchtbar sein. Das ist nicht nur, dass wir Kinder in die Welt setzen. Nein, wir sollen wirklich geistliche Funktionen übernehmen. Wir sollen wachsen. Und wir sollen uns die Dinge untertan machen. Nicht, dass du beherrscht wirst, sondern du sollst als Christ herrschen. Egal über was es ist. Du sollst es herrschen. Du sollst den Garten Gottes beschützen, bewachen und dem Garten Gottes keinen Schaden zufügen. Den Garten Gottes zu verteidigen, das Reich Gottes zu verteidigen, die Wahrheit zu verteidigen, das Richtige zu verteidigen. Und wir haben genug Angreifer, die Gottes Sache angreifen wollen. Und genug Feinde. Eine echte Männlichkeit ist ein Gebot Gottes. Seid männlich und seid stark. Wollen wir das überhaupt? Ja, da muss ich was tun. Echte, reife Christen sind begabt wie Adam. Löwe, Affe, Schwein. Wahrscheinlich Schwein wusste gar nicht, dass es Schwein ist. Verstehst du seine Natur? Aber er gibt den Namen. Tiger, Katze, Hund, Vogel. Er gibt dem geschaffenen Namen. Und der Name macht das Ganze. Verstehst du, was das alles ist? Das ist eine Predigt für sich selber. Gott gab dem Adam Verantwortung über jedes Lebewesen, damit er Namen gibt. Und heute will Gott jeden Einzelnen genauso beschenken, dass er die Gabe der Erkenntnis hat. Wenn er was sieht, dann kann er sagen, ja, das ist das. Das ist ein Löwe. Oder das ist das. Gott hat uns Gaben gegeben zu einem ganz bestimmten Zweck. Und dass jede Person was anderes, was individuell ist. Bist du geistlich reif? Reifst du? Dass du Dinge erkennst, dass du plötzlich Dinge siehst? Die Leute werden dich nicht verstehen. Dann denken, du wärst ein Wahrsager oder Hellseher oder was weiß ich. Aber genau das passiert, wenn du mit Gott lebst. Du bist ein Hellseher, du siehst die Dinge, wie sie wirklich sind. Du erfüllst deinen Zweck, deine Bestimmung, deine Erwählung. Reifst du wirklich? Bist du geistlich reif? Bist du in einem Reifungsprozess? Eine andere Predigt. Ich könnte noch stundenlang predigen, aber ich will euch nach Hause lassen. Heute ist ein schöner Tag. Aber ich will noch etwas sagen. Israel, von Israel heißt es ja, Moab ist nie umgeschüttet worden, also vom Wein, vom Brauen. Weißt du, aber Israel ist ständig verändert worden, vertrieben worden, wieder eingesetzt werden, wieder verändert und was weiß ich. Hat so viel Veränderung erlebt. Aber Moab ist immer stehen geblieben. Und die Hefe hat sich runtergesetzt, ist nie gereift. Wir reifen nicht, wenn wir nur sitzen auf das, was wir haben. Ich habe Gott erlebt, ich bin Christ, ich bin evangelisch, ich bin katholisch, ich glaube an Gott. Nein, diese ständige Veränderung, mal das und mal dies und mal ja, hoch und mal tief. Das Leben rundherum Israel wurde umgeschüttet. Es war nicht wie Moab, steht in der Bibel. Es war in einem Lernprozess und wir als Christen sind wir auch in einem Lernprozess immer noch. Gott lässt zu, dass du in bestimmte Situationen hineingeratest, damit du mal aufwachst. Wo bin ich denn jetzt hier? Verstehst du? Und dann erschreckst dich womöglich. Aber du kannst dich verändern. Und Gott will, dass du dich verändern. Solange du lebst, kannst du dich verändern. Und die meisten Christen verändern sich nicht. Stell dir mal vor, ich würde mit dem Fahrrad fahren und würde nicht mich bewegen und nicht vorwärts gehen. Ich würde umkippen nach links oder nach rechts. Und so sind viele Christen ins Extreme gefallen, nach links oder nach rechts, weil sie sich nicht mehr bewegen, weil sie sich nicht mehr verändern. Und du, solange du dich bewegst, kannst du das Ziel deines Lebens immer noch verändern. Erkenne, was Gott in deinem Leben machen möchte. Jesus, ja, er hat uns vorgelebt. Er wollte nicht am Kreuz sterben. Der Heiland war auch ein Feigling. Entschuldigung, im Garten Gethsemane betet und trinkt, schwitzt Wasser und Blut. Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Wenn dein Wille ist, nimm diesen Kelch an mir vorüberlassen, vorübergeben. Aber er hat es Gott zugestimmt und wir müssen, um Gott zu reifen, Gott zustimmen. Ja, Herr, dein Wille geschehe. Und dadurch werden wir in der Lage, unser Leben zu gestalten. Und so wachsen wir wachsen. Schwierige Zeiten werden kommen, die schwierigen Zeiten müssen bewältigt werden. Halleluja, Gott möge uns helfen, ja, dass wir reifen in den Schwierigkeiten, in den Nöten, in den Ängsten. David wurde stark durch die Nöte, durch die Kämpfe, die er gekämpft hat. Das ist der Weg, wie du reif wirst. Ich will dich nicht gesund beten. Du sollst durch diese Krankheit hindurchgehen und du sollst lernen, stark zu werden am inwendigen Menschen. Lieber Heiland, ich danke dir, dass du weißt, wie viel Tiefs wir durchmachen müssen, was in unserem Leben alles passiert und geschieht. Ich danke dir von ganzem Herzen, Herr Jesus, dass auch ich ringen muss jeden Tag, wie du im Garten Gethsemane, dein Wille geschehe. Nicht was ich will, sondern was du willst, soll geschehen, damit ich reife und das Ziel meiner Berufung, meiner Erwählung erreiche. Vater, ich segne alle meine Geschwister, die jetzt durch viele Tiefs gehen, die viele Dinge nicht verstehen, die noch unreif sind, die noch Kinder sind, die ja noch nie richtige Speise genossen haben, die nicht inwendig stark sind. Öffne ihnen die Augen, dass sie erkennen, um was es wirklich geht. Ich habe bezeugt und lieber Heiliger Geist, du musst es überzeugen. Ich danke dir von ganzem Herzen und du weißt, was für uns am besten ist, was für mich am besten ist. Und ich weiß, die, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Amen. Amen. Praise Gott.